Ich habe meinen Vortrag zweigeteilt. Ich werde Ihnen ein bisschen erzählen zum Tumorboard, wie das organisiert ist und was wir dort besprechen, welche Informationen wir benötigen und worauf wir unsere Entscheidung basieren. Und ich habe ein paar Bilder aus dem OB mitgebracht, weil sich viele von Ihnen wahrscheinlich nicht ganz vorstellen können, was wir in der HNO alles operieren. Prinzipiell ist es so, dass die Patienten in die Ambulanz kommen, die sind mehr oder weniger gut durchgestaged, haben teilweise Histon-Bildgebung, teilweise haben sie gar nichts. Wir machen einen vollen HNO-Status und machen ein Staging mit Bildgebung und es werden eigentlich alle Patienten im Tumorboard vorgestellt. Im Tumorboard entscheiden wir, welche Therapieoptionen gibt es für den Patienten. Manchmal ist das wirklich nur eine klare Empfehlung, die es gibt. Manchmal gibt es auch gleichwertige Therapien, die mit dem Patienten besprochen werden müssen, um erst nach dem Tumorboard wirklich eine Entscheidung fällen. Aber im Tumorboard wird besprochen, wie viele Möglichkeiten gibt es zu Therapien, wie sind die in der Wertigkeit, was haben die für Vor- und Nachteile und gibt es eine ganz klare Empfehlung für eine Modalität oder nicht. Eine Besonderheit im AKH ist, dass wir sehr viele Tumorboards zur Verfügung haben. Also es gibt 23 Tumorboards im AKH, das ist schon ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, das andere Krankenhäuser wahrscheinlich nicht in der Form bieten können. Das heißt, wir können wirklich auch für Patienten, die zwei Tumore haben, die zwei Dinge haben, die gar nichts miteinander zu tun haben, können die adäquat in verschiedenen Boards besprechen und dann gemeinsam eine Entscheidung treffen. Das funktioniert auch sehr gut, also die Kommunikation zwischen den Boards funktioniert gut und eigentlich sehr amikal und unkompliziert. Für HNO-Patienten sind im Prinzip drei Boards wirklich wichtig. Das eine ist das Kopf-Hals-Tumor-Board für die Schleimhauterkrankungen, also das sind für alle klassischen HNO-Karzinome und HNO-Tumore werden dort besprochen. Es gibt ein Tumorboard für endokrine Tumoren, wo wir die Schilddrüsenkarzinompatienten vorstellen. Und es gibt ein Tumorboard der Dermatologie, wo alle Hauttumore vorgestellt werden, die Besprechungsbedarf haben. Also das sind die drei wichtigsten, aber es gibt wie gesagt noch 20 andere, falls Bedarf besteht. Was ist genau ein Tumorboard? Das war bis jetzt eigentlich sehr wenig definiert. Also es konnte sich mehr oder weniger jeder Arzt, der mit einem anderen zusammensitzt, konnte sich Tumorboard nennen. Jetzt ist das ein bisschen besser definiert. Es gibt Leitlinien der DONKO. Die DONKO ist die Dachgesellschaft onkologisch tätiger Vereine Österreichs. Es gab mal eine Tendenz der Onkologen, die gesamte onkologische Therapie an sich zu reißen. Also die wollten die Leiter und Entscheider für alle onkologischen Therapien sein. Und als Gegenbewegung haben alle anderen onkologisch tätigen Gesellschaften eine Dachgesellschaft gegründet. Also das sind eben von HNO, Neurochirurgie, jedes onkologisch tätige Fach ist dabei, jedes Organfach, bis auf die Onkologen. Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Also es gibt jetzt wieder ein gutes Miteinander mit den Onkologen, weil die eingesehen haben, dass sie gegen alle anderen gemeinsam eigentlich nicht ankönnen. Die Leitlinien gibt es zum Runterladen und es gibt also einen Vorschlag der DONKO, wie das ausschauen kann und es wird eine Zertifizierung durch die DONKO geben, eine freiwillige. Es sind schon die ersten Tumorboards in Westösterreich zertifiziert nach DONKO. Im Prinzip steht da drinnen zusammengefasst, dass im Grunde genommen praktisch jeder Patient in einem Tumorboard vorgestellt werden sollte. Formuliert ist es hier so, dass alle Patienten vorgestellt werden sollten, die einer multimodalen Therapie bedürfen könnten in der Zukunft. Also im Grunde genommen praktisch alle. Und ein Tumorboard sollte bestehen aus den Organfächern, die den Tumor behandeln, aus Onkologen, Radiologen, Strahlentherapeuten und idealerweise auch aus Pathologen, wobei es hier ein Zugeständnis gibt, dass die Pathologen im Bedarfsfall dazu geholt werden können. Aber die anderen sind wirklich elementar. Also wenn man nicht Organfächer, Onkologie, Radiologie und Strahlentherapie hat, dann sollte man sich nach diesen Standards nicht Tumorboard nennen. Das Tumorboard für Kopf-Hals-Malignome ist also unser wichtigstes Tumorboard, wo wir alle Schleimhaut-Malignome behandeln. Dabei sind die HNO-Ärzte und die Kieferchirurgen, rechts stehen immer die Leiter der Abteilungen, eben Strahlentherapeuten, Onkologen, Radiologen, bei Bedarf Nuklearmediziner und Pathologen. Und es ist so, dass natürlich dort nicht nur die Leiter tätig sind, sondern mehrere Ärzte, also in der HNO sind es ca. 5 bis 6 Fachärzte, die sich hauptsächlich mit Onkologie beschäftigen und in diesem Tumorboard sitzen, in der Kieferchirurgie auch so ähnlich. Bei den Strahlentherapeuten und Onkologen ist es jeweils nur ein Facharzt, der sich hauptsächlich damit beschäftigt. Also obwohl wir so ein großes Spital sind, ist das Ganze eigentlich sehr persönlich. Wir kennen uns alle gut und es funktioniert auch sehr amikal und unkompliziert. Also wir telefonieren relativ oft miteinander und können auch außerhalb des Tumorboards gut miteinander kommunizieren. Es ist eben so, dass alle Patienten besprochen werden, die einen HNO-Malignom haben in diesem Tumorboard. Idealerweise besprechen wir die, bevor es eine Therapieentscheidung gibt. Ein bisschen eine Ausnahme sind die Speicheldrüsenmalignome, wo die Entscheidung so sehr von der Histologie abhängt, wo wir eigentlich und die Therapie auch immer eigentlich chirurgisch ist, wo wir zuerst die Operation machen, die Patienten danach besprechen, um zu entscheiden, brauchen sie noch mehr Therapie, brauchen sie Strahlentherapie, brauchen sie chirurgische Therapie des Halses und so weiter. Und wir besprechen nicht nur unsere eigenen Patienten, sondern auch Patienten auswärtiger Abteilungen. Also das ist ein Service, das wir anbieten, und zwar insbesondere für die Barmherzigen Brüder in Wien, die uns sehr verlässlich mit Patienten versorgen. Und das ist ein sehr übersichtliches Slide, worauf wir unsere Entscheidungen basieren. Also es sind wirklich sehr viele Dinge, die uns durch den Kopf gehen. Es gibt Sachen, die sind ganz wichtig. Es gibt Sachen, die sind nur für manche Patienten relevant. Aber ich will damit zeigen, es ist ziemlich kompliziert. Also wir treffen wirklich für jeden Patienten eine ganz personalisierte Entscheidung, die abhängt eben nicht nur vom Tumorstadium und der Entität, sondern wirklich auch vom Zustand des Patienten, wie fit er ist, was der Patient für Vorstellungen hat, was dem Patienten wichtig ist. Und da gibt es große Unterschiede. Manche können gut mit Tracheotomie leben, andere können sich Tracheotomie gar nicht vorstellen. Manche haben Sprechberufe, wollen unbedingt sprechen, denen ist Schlucken nicht so wichtig. Andere wollen vor allem trinken, denen ist Sprechen nicht so wichtig. Also es gibt hier wirklich große Unterschiede. Wenn man es zusammenfassen muss, was uns wirklich wichtig ist an Entscheidungen, und das ist eben nur ein kleiner Teil, ist das Wichtigste ein vollständiges Staging. Staging besteht aus einer Bildgebung, die in den meisten Fällen aus einer Computertomographie besteht, also Kopf, Hals und Thorax, ganz wichtig mit Kontrastmittel. Und was wir für alle Patienten mit Schleimhautmalignomen haben wollen, ist ein OB-Bericht mit Panendoskopie, die wir praktisch immer selbst durchführen, aber wenn die Patienten von anderen HNO-Abteilungen kommen, manchmal auch den OB-Bericht übernehmen. Dieser Panendoskopiebericht gemeinsam mit der Bildgebung erlaubt uns, genau festzustellen, wie ausgedehnt der Tumor ist. Und auch nur mit der Kombination kann man wirklich sagen, ist eine Operation möglich. Was zerstört man mit einer Operation? Also wie verstümmeln ist das? Welche funktionellen Auswirkungen hat das? Da reicht meistens nicht die Computertomographie, sondern braucht man auch den OB-Bericht. Dann ganz wichtig ist natürlich die Histologie, der interne Status und auch der Wunsch des Patienten. HPV ist etwas, mit dem Sie wahrscheinlich auch schon oder in Zukunft konfrontiert werden sein werden. Die HPV-Patienten werden immer relevanter für die HNO. Das betrifft den Oropharynx. Es sind in Österreich ungefähr 50% der Patienten, der Oropharynx-Karzinom-Patienten, HPV-positiv. Und die sind ein bisschen anders als die klassischen Tumorpatienten. Also die sind jünger, die rauchen und trinken meistens nicht, haben eine sehr gute Prognose. Und was wichtig ist für Sie, ist, dass diese Patienten eben auch ein bisschen anders ausschauen als die typischen. Das sind ganz normale, nicht trinkende, nicht rauchende Patienten, die meistens mit einer Halsschwellung zu den Ärzten gehen. Also meistens findet man zuerst eine Lymphknotenmetastase bei diesen Patienten. Und es ist also wichtig, dass auch Sie als praktische Ärzte und niedergelassene HNO-Ärzte auch bei 30-jährigen Patienten, die eine Halsschwellung haben, die nicht anders erklärbar ist und nicht weggeht, an den Malignom denken. Also das hat sich wirklich ein bisschen geändert. Die gute Nachricht ist, dass die Prognose sehr gut ist. Im Moment ist es so, dass uns HPV weiterhilft bei der Erklärung der Patienten, was für eine Krankheit sie haben, warum sie die Krankheit haben, und wir können ihnen prognostisch damit weiterhelfen. Es entscheidet noch nicht wirklich die Therapie, ob die Patienten HPV positiv oder negativ sind. Dazu reichen einfach die Studienlagen noch nicht. Es wird mal so weit sein in Zukunft, dass man die Therapie weniger intensiv machen muss für die HPV-positiven Patienten, aber wir sind noch nicht ganz dort. Also wichtig ist es für uns, vor allem weil wir wissen, dass die Patienten eine gute Prognose haben, aber es ist kein wichtiger Baustein in der Entscheidungshilfe im Tumorboard. Prinzipiell, und das hat sich eigentlich nicht geändert, müssen wir von Anfang an festlegen, ist die Therapie kurativ oder palliativ. An kurativen Optionen gibt es die Chirurgie und die Strahlentherapie. Das hat sich nicht geändert. Die Chirurgie alleine ist vorgesehen für kleine Tumore, also meistens T1 und T2 Tumore ohne Lymphknotenmetastasen. Die größeren können auch chirurgisch behandelt werden, bedürfen aber einer postoperativen Strahlentherapie. Die Alternative dazu ist eine reine Strahlentherapie mit Chemotherapie oder mit Immuntherapie. Und wir besprechen also für jeden Patienten, kommt beides in Frage, gibt es eine Präferenz. Und ob das so ist, hängt sehr von der Lokalisation ab. Also es gibt zum Beispiel die Mundhöhle, wo die Überlebensdaten mit Chirurgie deutlich besser sind als mit Strahlentherapie. Und es gibt andere Lokalisationen wie den Oropharynx oder Larynx, wo die Überlebensdaten sehr ähnlich sind und wo man es eigentlich vor allem vom Patientenwunsch und vom funktionellen Outcome abhängig machen, was wir den Patienten empfehlen. Mir ist wichtig, dass die Patienten nicht beide Maximaltherapien bekommen, also die Chirurgie bekommen und dann eine volle Dosis Strahlentherapie mit Chemotherapie. Das sind, finde ich, schon ein bisschen die funktionellen Verlierer, weil die haben im Grunde genommen die Nebenwirkungen beider Therapieoptionen und das wollen wir eigentlich nicht. Also idealerweise sollten wir uns für eine dieser beiden Varianten entscheiden. Palliativ ist es so, dass es da auch mehrere Möglichkeiten gibt. An erster Stelle steht palliativ die systemische Therapie in Form einer Chemotherapie oder Immuntherapie. Es gibt aber auch palliative Strahlentherapie und auch immer wieder palliative Operationen, wo es uns darum geht, dass wir lokal den Tumor beseitigen, damit die Patienten nicht entstellt sind, keine übelriechenden Ulzere haben, sich einfach in der Familie und im Umfeld bewegen können, ohne angestarrt zu werden, auch wenn wir sie damit nicht heilen können. Die Immuntherapie ist etwas, das ist in aller Munde im Moment. Und zwar liegt das daran, dass es jetzt zum ersten Mal, nachdem es jahrzehntelang hat das nicht funktioniert, aber jetzt gibt es Studien, die zeigen, dass mit Immuntherapie das Überleben der Patienten verlängert werden kann. Also bisher war eine palliative Chemotherapie, hat dazu gedient, den Tumor ein bisschen kleiner zu machen, vielleicht das Leben ein bisschen angenehmer zu machen für die Patienten. Also es hat schon was gebracht, aber es hat keinen Überlebensvorteil gebracht. Jetzt ist es so, dass wirklich einige Patienten länger leben, wenn sie Immuntherapie bekommen. Vorstellen kann man sich das so, dass die Immuntherapie das eingebremste Immunsystem wieder aktiviert. Also es steht praktisch auf der Bremse, das Immunsystem, es erkennt die Tumorzellen nicht und das Immunsystem nimmt den Fuß von der Bremse und das Immunsystem erkennt eben bei einigen Patienten die Tumorzelle wieder als was Böses und beseitigt sie. Und was man eben sieht an diesem Graph, es ist wahrscheinlich hinten relativ klein, aber prinzipiell, das ist eine von mehreren Studien, aber man sieht, dass die Patienten, die die Standard-Chemotherapie bekommen haben als palliative Therapie, die leben so und die, die diese Immuntherapie bekommen haben, die leben deutlich besser. Und das Besondere daran ist, dass diese Kurve eben sehr flach wird zum Ende. Also es gibt wahrscheinlich Patienten, die damit wirklich, und das sind ca. 30% der Patienten, die damit wirklich ziemlich lange leben. Also diese Kurve, die bleibt nicht parallel zur letzten, sondern die wird immer flacher und einige Patienten, bei weitem nicht alle, aber einige Patienten profitieren wirklich sehr deutlich davon. Jetzt habe ich noch ein paar Fotos zur Chirurgie mitgebracht, damit Sie sich ein bisschen vorstellen können, was wir machen. Also wir machen relativ kleine Eingriffe und wir machen große Eingriffe. Und ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Also hier ein relativ kleines Karzinom, das man ziemlich unkompliziert wegschneiden kann. Auch bei so kleinen Tumoren mit einem Sicherheitsabstand, den man einhalten muss, ist das Loch doch eigentlich erstaunlich groß. Ja, also wir wollen mindestens 1 Zentimeter, besser 1,5 Zentimeter Sicherheitsabstand in alle Richtungen. Und das ergibt ein relativ großes Loch. Für den Patienten ist das aber ziemlich unkompliziert. Man lässt das einfach abheilen. Das heilt, also es wird wieder mit Schleimhaut überwuchert und der Patient hat danach eigentlich keine Nebenwirkungen zu erwarten. Also funktionell sollte die Zunge wieder perfekt funktionieren. Machen an der Zunge auch große Eingriffe. Hier ist ein großer, wo wir die Zunge in den Hals runtergezogen haben, um einen großen Zungentumor zu resizieren und mit Radialislappen vom Arm wieder zu decken. Also wir machen in der HNO jetzt seit mehreren Jahren unsere eigenen freien Lappentransfers. Also wir heben die Lappen sowohl selbst, nähen sie selber ein und machen auch die Mikroanastomosen selbst. Vorher haben wir das mit der plastischen Chirurgie gemeinsam gemacht. Das hat auch sehr gut funktioniert vom Outcome, aber es war einfach planungsmäßig deutlich schwieriger. Und jetzt sind wir da sehr flexibel und können auch oft offen lassen. Brauchen wir dann einen freien Lappen? Wir können uns einfach vom Ergebnis nach der Resektion abhängig machen und uns dann für die beste Rekonstruktion entscheiden. Wir machen nicht nur offene Operationen, sondern wir machen natürlich auch endoskopische Operationen. Das ist ein Beispiel für einen Lasereingriff, wo dieser Tumor mit dem CO2-Laser entfernt wird. Also auch kleine Larynx-Tumore, Larynx-Teilresektionen von außen, das kann man wahrscheinlich jetzt von hinten sehr schlecht sehen, aber wo ein Spalt in den Larynx gemacht wird, der Tumor von außen entfernt wird und der Larynx dann wieder verschlossen wird. Und natürlich auch totale Laryngektomien, ein sehr alter Eingriff, der auch wirklich verstümmelt ist, aber vielen Patienten trotzdem das Leben rettet. Hier sehen wir ein Beispiel mit einem subglottischen Tumor. Hier sehen wir ein Beispiel eines großen Hypopharynx-Karzinoms, das in Tod entfernt wurde. Und wenn man das vollständig entfernt, den gesamten Pharynx, dann schaut das nach der Operation, nach der Resektion so aus, dass eigentlich nur mal die Karotis rechts und links sich im Patienten befindet. Dazwischen ist die Wirbelsäule, also alles, was hier davor liegt, wird entfernt bei der Operation. Und man muss dann wieder einen Schlauch schaffen, damit die Patienten vom Mund, der hier oben ist, in den Ösophagus, der hier unten ist, muss man wieder eine Verbindung schaffen, damit die Patienten schlucken können. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das macht, aber die von uns bevorzugte ist mit Haut, meistens vom Oberschenkel, also wird ein Hautfaszienlappen vom Oberschenkel verwendet, mit dem dann wieder eine Röhre gebastelt wird, um seinen Speicheltubus herum. Am Ende der Operation schaut das so aus, dass eben dieses Loch hier wieder gefüllt ist mit einem neuen Schlauch aus Faszie und Haut. Wir behandeln Hauttumore an der HNO, insbesondere natürlich die Hauttumore des Kopfes und des Halses, wo die auch am häufigsten auftreten. Also wir machen kleine Operationen wie hier, ein Mini-Basaliom, das bioptisch gesichert ist, das hier mit einem lokalen Lappen behandelt wurde. Oder hier ein Plattenepithelkarzinom, das auch mit einem lokalen Lappen behandelt wurde. Und wir machen auch sehr große Tumore. Es war ein immunsupprimierter Patient vor 2 Monaten oder 3 Monaten mittlerweile schon, wo wir auch einen Teil der Schädeldecke entfernen mussten und das dann mit einem freien Lappen verschlossen haben. Bei diesen Patienten geht es auch viel um Palliation. Also wir machen das nur, wenn wir das Gefühl haben, wir können alles entfernen. Aber im Vordergrund steht schon auch die Palliation. Diesem Patienten ist es vor allem darum gegangen, dass er mit seinen Enkelkindern und so nicht zurechtgekommen ist, dass es geblutet hat, dass die Wunde angefangen hat, übel zu riechen. Und nur 2 Wochen nach der Operation ist das schon alles trocken, ist mit Spalthaut bedeckt. Und 4 Wochen nach der Operation schaut das zwar natürlich nicht aus wie ein normaler Kopf mit Haaren, aber es ist eine trockene Wunde, die nicht riecht und mit der man duschen kann und alles machen kann. Und wie schon vom Professor Gstötten erwähnt, machen wir mittlerweile relativ viele Schilddrüsenoperationen. Also die 50, die er genannt hat, sind wirklich ein realistisches Maß. Wir verwenden Lupenbrillen, wir haben ein Nervenmonitoring, also wir machen das wirklich state of the art und mit relativ kleinen Zugängen. Also das hier zu Beginn zeichnen wir das Cricoid ein, das Jugulum ein, wir zeichnen einen Hautschnitt ein, der genau entlang der Hautfaltlinien verläuft. Die Schilddrüse wird entfernt, in dem Fall vollständig, manchmal auch nur die Hälfte, je nach Indikation. Was zurückbleibt, ist eigentlich die nackte Trachea, hier mit den Muskeln des Larynx, das Präparat und die Narbe. Die idealerweise, das ist eine relativ junge Patientin, da sieht man die Narbe, weil sie noch nicht wirklich Falten haben. Bei älteren Patienten verschwindet das dann überhaupt völlig in der Narbe. Prinzipiell können Sie uns in die HNO-Ambulanz Patienten zuweisen. Am idealsten ist es, wenn Patienten über den HNO-Facharzt kommen, also wenn die praktischen Ärzte zu den HNO-Fachärzten weiterüberweisen und wenn die übereinstimmen und sich auch Sorgen machen um die Patienten, dann können sie zu uns geschickt werden. Wir freuen uns, wenn die Patienten mit Bildgebung kommen, wobei das wirklich dann der Fall sein sollte, wenn die Bildgebung von hoher Qualität ist. Also wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben ein Institut, das wirklich gut macht, dann freuen wir uns, wenn die Patienten mit Bildgebung kommen. Wenn Sie da niemanden haben, der Ihnen wirklich sympathisch ist von der Bildgebung, dann ist es wohl besser, wir machen es selbst. Hier ist ein Rechtschreibfehler, Entschuldigung. Und in der Mundhöhle wünschen wir uns eine MRT-Untersuchung. Das war meine kurze Zusammenfassung der Onkologie in der HNO.